Der Predigttext steht im Alten Testament, im Propheten Jesaja, Kapitel 41. Ich lese die Verse 8 bis 14. So spricht der Herr: Du aber, Israel, mein Knecht Jakob, mein Auserwählter, du Spross Abrahams, meines Freundes. Du, den ich geholt von den Enden der Erde, von ihren Säumen berufen habe, zu dem ich sprach: Mein Knecht bist du, ich habe dich erwählt, nicht dich verschmäht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ja, ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner sieghaften Rechten. Siehe, zu Spott und Schanden werden alle, die wider dich entbrannt sind. Es werden zunichte und gehen zugrunde die Männer, die mit dir hadern. Du wirst sie suchen und nicht mehr finden, die Männer, die mit dir zanken. Es werden zunichte und vergehen die Männer, die wider dich streiten. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der deine Rechte fasst, der zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du winzige Made Israel. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Liebe Gemeinde, die Bitte des Menschen um Gottes Hilfe zieht sich durch alle Religionen und wohl auch manche unter uns mögen sich erinnern an jene erste Zeit ihres Lebens, in der sie anfingen, Gott um Hilfe zu bitten, beginnend mit den Abendgebeten, die sie vielleicht gelehrt worden sind, bis hin zu jenen Prüfungsängsten in der Schule. Und dann als erwachsene Menschen in Entscheidungen des täglichen Lebens. Manchmal in langem Suchen nach dem Weg der Entscheidung, manchmal blitzschnell der Stoßseufzer zu Gott: Hilf mir. Vielleicht ist diese Bitte die religiöse Handlung überhaupt. Vielleicht ist das Gebet um Gottes Hilfe das Gebet der Menschheit überhaupt. Wem aber hilft Gott? Wenn wir das wüssten, hätten wir unser Heil und unser Glück in Händen. Wir wüssten es dann nicht nur für uns selbst, sondern könnten es auch einem anderen gültig zusprechen. Gott wird dir helfen. Nun reden wir auch gelegentlich so. Wir trösten und stärken einander auf diese Weise und empfinden es als Ausdruck unserer Gemeinschaft miteinander, wenn wir uns gegenseitig zusprechen: Gott wird uns helfen. Ja, wir glauben, diese Wahrheit sei universell, das heißt allgemeingültig. heißt es nicht in der Schrift: Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wie aber kommt diese Wahrheit glaubwürdig in die Welt? Nach unserer Wahrnehmung hilft Gott offensichtlich nicht allen Menschen. Dies ist ja der Grund unseres tiefen Zweifels, wenn auch in unserem Leben die Hilfe ausbleibt. Und Gott auf unseren Schrei, hilf mir, schweigt. Was ist mit dem Heer der hungernden Menschen in der Welt? Mit den Unterdrückten, mit den Verfolgten, mit den Gequälten, mit den in Kriegen bedrängten Menschen und den Verletzten und Sterbenden? Was ist mit den vielen Kranken, mit den Krebskranken, mit den AIDS-Kranken, mit den Drogenkranken, mit den Behinderten? Wem hilft Gott nun wirklich? Betrachtet man die Geschichte der Menschheit, so gibt es viel Leid, das Menschen sich selbst zufügen. Und es gibt Leid, das sie einander zufügen. Und es gibt Leid, für dessen Ursache wir keine Begründung finden können. Ich weiß nicht, was leichter zu ertragen ist: Leid, dessen Ursache man kennt, vielleicht sogar die dafür Verantwortlichen kennt, oder Leid, für das wir keinen Grund finden können. Und trotz allem und mitten in all dem das Gebet des Menschen: Gott, hilf mir. Betrachtet man das auf der Szene der Menschheit, dann gleicht es einer Lotterie. Alle beten und ein paar gewinnen. So scheint es. Und in uns bohrt die Frage, wem Gott wohl hilft. Und es wird noch schwieriger. Nicht immer hilft Gott denen, von denen wir glauben, er hätte ihnen geholfen. Fragt man sie, begründen sie ihre Hilfe anders. Und manchmal hilft Gott solchen, von denen wir gar nicht glauben, dass er es ist, der ihnen geholfen hat, aber sie bezeugen es so. Vielleicht lösen die folgenden Sätze noch mehr Befremden aus in unseren Herzen. Der Mensch hat kein Recht auf Gottes Hilfe. Es gibt keinen Anspruch darauf. Die vielen Kirchen, Tempel, Moscheen und Gebetsstätten aller Benennungen in dieser Welt dürfen uns über die Wahrheit nicht hinwegtäuschen. Der Mensch hat kein Recht auf Gottes Hilfe. Und dennoch sucht er sie und dennoch betet er darum. Und er tut gut daran. Sieht man nun nicht nur auf das Sichtbare, sondern zieht auch das Unsichtbare in Betracht, so stehen sich zwei Welten gegenüber. Hier Gott, der dem Menschen helfen will. Und hier der Mensch, der sich nicht helfen lassen will, trotz aller Bitten zu Gott um Hilfe und trotz all seiner Gebete darum. Das Bild des bittenden Menschen täuscht nämlich, denn der Mensch weiß nicht, worin seine Hilfe in Wahrheit besteht. Und wenn der Mensch um Hilfe bittet, weiß er nicht, worum er wirklich bittet. Aber er glaubt es zu wissen. Und so wird die Religion in dieser Welt immer drängender, immer zwingender und immer beherrschender in ihrem Anspruch auf Gottes Hilfe. Und je mehr sie drängt und zwingt und beherrscht, desto weniger kann Gott das tun, was zu tun er beschlossen hat, dem Menschen zu helfen. Es ist nicht einfach, uns Menschen zu helfen. Es scheint nur so. Es ist schwer, dem Menschen zu helfen, manchmal fast unmöglich. Und da wir selbst schon miteinander solche Erfahrungen machen, dass es recht schwer sein kann, einander zu helfen, auch wenn wir es so gerne möchten und so viel unternehmen, um einander zu helfen. Und spüren, dass der andere in diesem Widerspruch lebt, um Hilfe zu bitten und sich doch nicht helfen zu lassen. Wie viel mehr mag das in Gottes Herz so sein? Ist nun unsere Lage hoffnungslos? Nein. Durch die Bibel zieht sich die Beschreibung eines Gottes, der mit unbegreiflicher Beharrlichkeit seinen Weg mit den Menschen geht, um ihm zu helfen. Ja, es ist wahr, dass Gott allen Menschen helfen will. Und darum hilft er einigen. Und darum hilft er wenigen. Gott hilft nicht nach dem Lotterieprinzip. Zufällig. Und bis heute sucht der Mensch ja immer noch auf die Spur zu kommen, wie er sicher in der Lotterie gewinnen könnte. Und so sucht der Mensch auch bei der Hilfe Gottes auf die Spur zu kommen, wie er in der Lotterie sicher gewinnen könnte. Aber Gott hilft nicht nach Lotteriestil, nicht nach Zufall. Ist das nun nicht ein Widerspruch? Wenn es heißt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und die Bibel uns erzählt, dass er einigen, wenigen hilft. Ruft das nicht jenes Bild von Gott in uns wach, das wir so fürchten? Ein Gott der Willkür. Ein Gott, der bevorzugt und damit andere benachteiligt. Ein Gott, der zurückstößt. So scheint es in der Tat. Gott mit ein paar Frommen um sich versammelt gegen den Rest der Welt. Es gibt tatsächlich Gottesdienste, die auch diesen Eindruck erwecken. Darin aber sehen wir nur das Spiegelbild unseres Herzens. So sind wir, nicht er. das Spiegelbild unseres Herzens in seiner Willkür zu bevorzugen und zurückzustoßen. Wir, mit ein paar Freunden gegen den Rest der Welt. Weh dem, der keine Freunde hat in dieser Welt. Hilfst du mir, helfe ich dir. Und wer hätte nicht schon gelegentlich eine Verpflichtung einlösen müssen oder jemanden daran erinnert, ich habe dir doch auch mal geholfen. Jetzt bist du dran. Aber der Gott der Bibel ist anders. Er geht den Weg zu allen Völkern durch ein Volk. Und selbst das muss man genauer ansehen. Denn das würde ja noch unserer Logik entsprechen. Gott geht zu einem Volk und die gehen dann zu allen Völkern. Aber das stimmt nicht. So einfach ist das nicht. Gott geht den Weg zu den Herzen aller Menschen durch das Herz eines Menschen. Und wieder muss man das genauer ansehen. Denn das entspräche unserer Logik und unserem Missionsverständnis. Gott geht also den Weg zu einem Menschen und der geht dann in die Welt zu allen Menschen. Gehen Sie mal zu allen Menschen. Ich werde anfangen zu zählen. Wie viele einer erreichen kann. Aber dafür haben wir ja die Mathematik. Das setzen wir dann um. Wir berechnen dann 400 Menschen, jeder 10 macht schon 4000. Unsere Art von Vervielfältigung. Was für eine Torheit. Wenn Gott sich ein Volk erwählt und diesem einen Volk sich zu erkennen gibt, dann ist das eine Liebe, die dieses Volk nicht weitergeben kann, sondern nur leben kann. Wenn Gott in das Herz eines Menschen kommt und dieser Mensch nimmt diese Liebe auf, dann ist es eine Liebe, die er nicht weitergeben kann, sondern die er nur leben kann. Denn eine Liebe Gottes ist originell und original. Und jeder von uns beansprucht ja nun tatsächlich ganz einzigartig zu sein. Und keiner von uns würde einer generellen Liebe glauben. Und sieht man genauer hin, würde ja auch eine Liebe, die sich diesem einen Menschen gegenüber so erweist, in gleicher Weise einem anderen geschenkt, sich anders erweisen. Und keinesfalls immer positiv. Die Beharrlichkeit und Unbeirrbarkeit, in der Gott sucht, einem Volk nahe zu kommen, ist ein Geschehen in sich selbst, das die anderen Völker nur betrachten können, was immer dann in ihnen geschehen mag. Es wird die Wahrheit auslösen. Wenn Gott ein Volk liebt, wird das Herz der anderen an dieser Liebe offenbar und es wird die Wahrheit jenes Volkes offenbar, das er liebt. Und so heißt es in unserem Text, in einer unbegreiflichen Sprache, in einer erschütternden Wiederholung: Du, mein Knecht, mein Auserwählter, Spross meines Freundes Abraham, ich habe dich erwählt, dich geholt, von den Enden der Erde, nicht aus ihrem Mittelpunkt. Von ihren Säumen habe ich dich berufen. Das ist die Art, wie Gott sich allen mitteilt, dass er am Rand beginnt. Dort, wo keiner hinschaut, das, was keiner schätzt, das, was nichts ist in den Augen der Menschen. Und er handelt so, ob zu Recht oder Unrecht in den Augen der anderen. Gott beginnt ganz unten. Ja, er geht noch weiter, er wird nicht müde, diesem Volk zu sagen: Ihr existiert als Volk überhaupt erst und weil ich euch rufe. Ihr habt ohne meinen Ruf überhaupt keine Existenz. Nicht einmal eine natürliche. Und nun eine Sprache, die uns manchmal ärgert. Und hier könnte sie uns geradezu ein Lächeln entlocken. Du Würmlein Jakob, du Made Israel, nicht Made in Israel und schon gar nicht Made im Speck. Würmlein, Made, nicht gerade sehr erhebende Vergleiche. Es gibt noch andere Vergleiche, die damals ehrenhaft waren und für uns nicht mehr ehrenhaft. Denken wir nur an die Schafe, an die Herde. Wer ist schon gerne Teil einer Herde? Das entwürdigt uns. Wer ist schon gerne ein Schaf? Aber sehr hochgeachtete Bilder in der Bibel. Aber hier geht's noch tiefer hinab in der Stufe der Kreatur. Würmlein und Made. Aber das ist kein Gefühl, sondern Wirklichkeit der Geschichte. Das Volk hat sich so nicht begriffen. Aber Gott hat seine Wahrheit gesehen. Und die Christenheit, die naiven Bibelleser, haben im Lesen des Volkes Gottes im Alten Testament wieder einmal typisch mit ihrer Fantasie alles überhöht. Der große König David, was gibt es da für glanzvolle Fantasiegeschichten, vom Elternhaus bis zur Sonntagsschule. Und sie sind aus den Köpfen nicht mehr rauszuholen. Aber wenn wir einmal wirklich sehen würden, was der für eine Rolle gespielt hat in der Weltgeschichte, wären wir ein bisschen demütiger. Wenn wir dann so lesen von dem Gottesvolk, das seine Feinde schlug gegen die Philister, ein Gideon, da werden wir ganz groß. Und dann ist die Bibel so mächtig, würden wir die Geschichte sehen, würden wir erschrecken vor diesem erbärmlichen Haufen, der da rumlief und seine Feinde totprügelte, um zu überleben. Und das ist nun unser Problem, auch wenn wir um Hilfe bitten. Wir haben da so unsere Vorstellungen von Größe. Wir haben da so unsere ziemlich genauen Vorstellungen vom Ergebnis. Und wir haben offensichtlich unsere Probleme, wenn man genau hinhört, wie Gott dieses Volk einschätzt. Es gibt Lieder, die es uns einhämmern wollen: Ich bin ja nur ein Wurm auf Erden. Und unsere Generation steht auf und sagt: Nein, bin ich nicht. Das kann nicht stimmen. Wir besinnen uns auf unsere Menschenwürde. Und für uns gibt es nichts mehr drunter. Nichts mehr mit Wurm. Auch nicht vor Gott. Wir haben Recht. Aber nicht immer, wenn wir Recht haben, ist es gut. Es gibt ein Bewusstsein des Menschen in seinem Elend. Tatsächlich, in den Kriegen werden die Menschen zertreten wie Würmer und wie Maden. Auch in den Kriegen unserer Tage. Erbarmungslos. Männer, Frauen, Kinder. Nicht nur Soldaten. Und das ist immer so. Das ist die Wirklichkeit des Menschen. Es gibt auch im wirtschaftlichen Leben, bei allem Respekt, so ein Bewusstsein des Starken und der Macht und das drüber hinweggehen über den Kleinen und ihn zertreten. Aber wir tun das heute mit Würde. Wir kaufen uns frei. Es gibt es auch in der Politik. Höre ich die Politiker reden, komme ich mir ganz groß vor in meiner persönlichen Verantwortung. Sehe ich aber die Wirklichkeit an meines Einflusses, komme ich mir vor wie ein Würmlein. Keine Chance. Sie reden in meinem Namen, aber sie fragen mich gar nicht. Sie interpretieren mein Ja, mein Nein. Sie fragen mich gar nicht. Sie gehen über mich hinweg und selbstverständlich nur unter der Vorstellung, dass sie mir helfen. Aber an mir sind sie gar nicht interessiert. Ein Würmlein, so komme ich mir vor. Die Würde muss ich mir schon selber geben. Wie ist das nun mit Gott? Warum redet er so zu diesem Volk, von dem er sagt, es seien die Nachkommen seines Freundes? Wie kann Gott die Nachkommen seines Freundes als Wurm und Made bezeichnen? Vielleicht, weil er ihnen helfen will. Vielleicht, weil er ihnen etwas ins Bewusstsein bringen will, das der Mensch nicht begreifen will. Vielleicht, weil sie inzwischen ein Gefühl bekommen haben, in dieser Welt tatsächlich eine Rolle spielen zu können. Vielleicht, weil sie die Hilfe Gottes so für sich in Anspruch genommen haben, dass sie inzwischen wissen, wie der Hase läuft. Und wissen, wie Gott hilft. Und wissen, wem Gott hilft, nämlich ihnen. Und auch wissen, wem Gott zu helfen hat. Und damit stößt Gott auf das größte Hindernis, uns zu helfen. Es ist der Mensch, der eben weiß, wie Gottes Hilfe auszusehen hat. Es ist der Mensch, der sich verrennt bis in sein Gebet hinein und bis ins gemeinsame Gebet hinein und alle Wörter der Bibel zusammenholt und zupft, um dann seine Gebetsmacht zu verstärken. Der immer vereinter und immer mächtiger meint, beten zu können und immer weniger hört. Aber Gott hat beschlossen, seine Hilfe, wenn sie wirklich Hilfe werden soll für uns Menschen, als eine persönliche Hilfe zu erweisen, denn er ist ein persönlicher Gott. Und wenn er selbst sich dem Menschen mitteilen will, kann das nur über den Menschen und sein Herz gehen und durch das Herz eines Menschen. Und Gott hat sein Ziel keinen Augenblick aus den Augen verloren, dass er durch das Herz eines Menschen den Weg sucht in die Herzen aller Menschen. Und dieser eine Mensch indem Gott sein ganzes Wesen konzentriert hat, in seinem Herzen Heimat, Aufnahme gefunden hat und Lebenserfüllung. Dieser eine Mensch heißt mit seinem Namen der Gott, der meine Hilfe ist. Das ist der Name Jesu. Der hilft. Verstehen wir, dass Gott nicht einfach hilft, ein bisschen hier, ein bisschen dort, sondern dass er zu uns kommt als der, der selbst in sich selbst Hilfe ist. Und darum ist uns mit ein bisschen mehr oder weniger helfen nicht geholfen. Und darum die persönliche Anrede im Alten Testament. Wir naive Bibelleser nehmen das ja gerne entgegen, dass Gott sein Volk häufig nicht als ihr anredet, sondern als du. Das ist uns dann viel näher. Das geht so direkter ins Herz. Und so steht es hier. Du, mein Erwählter, ich, der Herr, bin dein Gott, der deine Rechte fasst, nicht eure Rechte, deine. Es ist, als begegne Gott einem Kollektiv als Person. Und nehme dieses Kollektiv als Person ernst. Und diese Zeit ist zu Ende. Gott hat den Weg in die Herzen der Menschen über das Kollektiv nicht gefunden und es blieb ihm kein anderer Weg als ein Mensch, der die Hilfe bringen soll für alle Menschen. Wenn Gott ein Volk erwählt und so zu seinem Volk spricht, dann ist das keine Verschwörung zwischen Gott und dem Volk gegen die übrigen Völker, sondern das ist das eine Erwählung, an der alle sehen können, hören können, wenn sie Augen dafür und ein Herz dafür haben. Es ist ein Liebesverhältnis und kein Rechtsverhältnis. Und darum Freiheit und kein Zwang. Wem hilft nun Gott? Dem, der es erkennen kann. Dem, der Augen dafür gewinnt. Dem, der das Herz dafür hat. Dem, der Hilfe, wenn sie geschieht von Gott, sie erkennt. Nicht an sich selbst zunächst, sondern am anderen. Der, der das Handeln Gottes interpretiert, der, der ihn selbst in der Hilfe sieht, die geschieht, an sich oder an den anderen, an wenigen oder an vielen. Dem, der ein Herz dafür hat, es zu schauen, es zu deuten und zu bezeugen und nicht dem, der den Himmel bestürmt. Gott hilft dem, der die Stimme hört. Blicke nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. In diesem Gegenübersein verliert all das, was Hilfe zu bedeuten habe und wie Hilfe zu geschehen habe und wem alles geholfen werden muss, völlig seine Bedeutung. Wer so vor Gott steht, steht mit seinem ganzen Sein vor Gott. Und da ist nichts mehr als er. Und du. Und dort geschieht Hilfe. Die Hilfe geschieht nicht dem, der sie verdient, sondern dem, der weiß, dass er sie nicht verdient. Aber auch das ist kein Anspruch und kein Trick. Drum sind all die Großen, die sich gerne zum Würmlein machen, um dann die Hilfe Gottes zu erfahren, auf falschem Wege. Man kann sich nicht pseudo plötzlich klein erleben, wenn man in Wahrheit ganz anders von sich denkt. Nein. Wie immer du von dir denkst, und jetzt will ich lieber keine Bilder mehr gebrauchen, und schon gar nicht aus der Kreatur und der Tierwelt, für wen und was auch immer du dich hältst, das ist kein Trick, auf dem du zu ihm kommen kannst, indem du dich kleiner machst. Wohl aber, wenn du zu ihm kommst. Als wer und was auch immer du bist. Denn wenn du ihn hörst, wirst du die Wahrheit über dich hören. Du wirst sie in dir erkennen. Und so wirst dein Herz offen für den Zuspruch, das Wort: Ich ergreife deine Rechte, ich helfe dir, ich mache dich stark, ist eine Wahrheit, die du erlebst in deinem Innern. Und so geschieht Hilfe weit über das hinaus, was du dir denken könntest, ganz anders, als du sie beanspruchen könntest. Nicht mehr in deinen Händen, sondern du in seinen Händen. Und das, denke ich, wie immer unser Leben verlaufen mag, gibt es wohl nichts Größeres, als dass der Mensch sich erlebt als einer, der in den Händen der Liebe Gottes ist, in den Händen Gottes ist. Amen. Lieber Vater, da sind wir mitten in unserem täglichen Leben, angewiesen darauf, uns selbst zu helfen. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir verloren. Und wir sind angewiesen auf die Hilfe anderer. Und wenn sie uns nicht helfen, sind wir verloren. Und wir sind angewiesen darauf, anderen zu helfen. Und wenn wir es nicht tun, sind sie und wir selbst verloren. Und darin sind wir befangen, Vater, Tag für Tag. Und geraten an die Grenzen dessen, was wir einander und uns selbst helfen könnten. Spüren Wahrheit und Lüge über uns selbst so ineinander verwoben, dass wir sie oft nicht mehr unterscheiden können. Und sind einfach darauf angewiesen. Lieber Vater, du siehst uns und hast dich unser erbarmt, wo wir an die Grenzen dessen geraten, dass wir uns selbst oder einander helfen könnten. Wir kommen zu dir und bitten dich, Gott, hilf mir. Hilf mir als der, der du bist. Und hilf mir so, wie du bist. Öffne meine Ohren, dass ich dich höre. Meine Augen, dass ich dein Tun sehe. Mein Herz, dass ich dein Handeln, dich, dein Herz erkenne. Gott, hilf mir zu diesem Geheimnis des Lebens, in dem dein Wort mein Herz erreicht. Blicke nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir. Ich mache dich stark. Wie auch immer du dieses dein Wort erfüllen wirst. Du bist mein Gott. Amen.